Jetzt in der Session wollen wir ein bisschen über Jüngerschaftsgedanken machen. Das ist auch ein spannendes Thema. Am Ende geht es darum, Menschen zu Jüngern zu machen, Menschen zu helfen, Jesus nachzufolgen. Nicht nur sich zu bekehren, sondern auch so die geistliche Reife zu entwickeln. Vielleicht als Vorbemerkung vorneweg, ich glaube, was bei allen Themen so ist, in diesem auch, alles, was wir dazu sagen, hat natürlich ganz stark gefärbt von unserer Persönlichkeit und auch von unserem Gabenprofil und von dem, was Gott uns gegeben hat. Wenn wir über Jüngerschaft sprechen, der Lehrer wird immer sagen, da brauchen wir ein paar Kurse. Da müssen wir in die Bibel reinschauen. Der Hirte wird immer sagen, das passiert beim Spazierengehen. Wir müssen Kaffee trinken, wir müssen Gemeinschaft. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und beide haben recht. Und der Prophet wird sagen, das, was passiert, wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen. Wenn wir beten, wenn wir Worship machen, wenn Gott prophetisch spricht, dann passiert Jüngerschaft. Der Apostel, der wird wahrscheinlich sagen, die schmeißen wir alle einfach ins kalte Wasser, die senden wir aus, die Guten überleben und am Ende haben sie was gelernt. Und so ist auch manchmal von uns groß geworden und manchmal hat es nicht geschadet. So ist auch ein Ansatz, wie Jüngerschaft passieren kann. Der Evangelist sagt, am Ende geht es nur darum, dass Menschen Jesus finden. Wer muss wissen, wie die Offenbarung aufgebaut ist? Wer muss wissen, welches Siegel was bedeutet? Hauptsache Menschen haben verstanden, es gibt einen Himmel und eine Hölle und Jesus ist für sie gestorben. So, jeder hat einen ganz anderen Zugang zur Jüngerschaft. Ich kann nur von meiner Perspektive sprechen und von dem, was Gott mir gegeben hat und bin mir sicher, dass es andere Ansätze, andere Lösungen gibt und nicht eine richtige Antwort. Ich glaube, es ist gut, als Pastor sich Gedanken zu machen, wie entwickeln wir eine Kultur, die uns hilft, auch die Verlorenen zu erreichen und dann aber auch sich die Frage zu stellen, wie helfen wir Menschen, zu Jüngern Jesu zu werden, in ihrem Glauben sich zu entwickeln. Und ein Slogan, der mir da wichtig geworden ist, ist, wenn ich in die Bibel reinschaue und sie richtig verstanden habe, dann geht es bei Jüngerschaft nicht um Information, sondern um Transformation. Und wenn du dir nichts merken kannst von dieser Session, dann merk dir diesen einen Gedanken. Am Ende geht es nicht um Information, sondern um Transformation. Die Gefahr fällt auch ein bisschen in unserer westlichen Kultur, wo vieles verkopft ist. Wir denken, wenn es Menschen wissen, dann haben sie es verstanden. Aber die Bibel macht uns deutlich, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Das ganze Buch der Sprüche handelt davon, von dem Weisen und von dem Tor. Und der Weise ist nicht der, der intellektuell überlegen ist. Der Weise ist nicht der, der mehr weiß, sondern der Weise ist derjenige, der in der Lage ist, Wissen anzuwenden. Und manchmal liegen Welten dazwischen. Wissen zur heutigen Zeit ist überhaupt kein Problem. Zwei Klicks entfernt im Internet kannst du alles wissen. Wie man eine Heizung installiert, wie man eine Ehe führt. Wir alle wissen, wie wir uns gesünder ernähren könnten. Das Wissen. Weisheit ist, das Wissen anzuwenden und sich gesund zu ernähren. So, und die ganze Bibel spricht davon, dass es am Ende nicht um Information geht, sondern um Transformation geht. Ich dachte lange Zeit, bei dem Gleichnis vom Haus auf dem Felsen geht es um zwei Menschen, wovon einer an Jesus glaubt und einer nicht an Jesus glaubt. Das war so meine Kindheitserinnerung an dieses Gleichnis. Es gibt zwei Menschen, beide bauen ein Haus. In beiden Fällen kommt ein Sturm. Das Haus auf dem Sand wird zerstört, bricht ein. Und das Haus auf dem Felsen ist das Haus, das den Sturm übersteht. Und für mich als Kind, mit meinem Wissen als Kind, war klar, das eine ist die Person, die nicht an Gott glaubt. Das wird zerstört, da bleibt nichts übrig. Und das andere muss derjenige sein, der an Jesus glaubt. Aber wenn man genauer mal reinschaut in das Gleiche, stellt man fest, da geht es nicht um zwei Menschen, wovon einer an Gott glaubt und der andere nicht, sondern es geht um zwei Menschen, die beide das Wort Gottes hören. Und der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist, dass der eine das Wort Gottes hört und danach handelt und der andere das Wort Gottes hört und nicht danach handelt. So, und das ist eine riesen Herausforderung, das ist nicht unsere Verantwortung ganz alleine, aber nur weil wir das Wort Gottes predigen, nur weil wir einen Alpha, Beta, Gamma und Delta Kurs machen, heißt es doch lange nicht, dass die Leute es auch tun. Das heißt zunächst mal nur, dass sie es gehört haben. Und der Glaube kommt vom Hören, von der Verkündigung, vom Wort Gottes. Ich glaube, das hat eine Kraft. Zu predigen kommen wir gleich noch dazu. Aber am Ende ist die Herausforderung, wie kriegen wir Menschen an den Punkt, wo sie nicht nur was gehört haben, wo sie sich nicht nur Wissen angesammelt haben, sondern wo sie transformiert wurden und das Gehörte auch ins Leben umsetzen können. Jakobus schreibt in seinem Brief, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und jetzt ist meine erste Dienstgabe ziemlich sicher nicht Lehrer. So, das geht auch so ein bisschen, aber das ist nicht meine erste Gabe. Und insofern kämpfe ich immer so ein bisschen mit, wir haben jetzt einen neuen Pastor bei uns im Team, das ist so ein Lehrertyp, also von der Dienstgabe, der hat jetzt in Amerika ein Masterstudium gemacht und so. Und der liebt Kurse auszuarbeiten, der liebt Hebräisch, Griechisch, all diese Geschichten und so. Und es ist total spannend, wie wir unterschiedlich auf dieselbe Fragestellung reagieren. Und mich hat es immer so ein bisschen herausgefordert. Wir haben eine tolle Gemeindeentwicklung, Gemeinde ist gewachsen, Standorte sind dazugekommen und so. Und auf der einen Seite großartig, aber unser großer Schwachpunkt ist Jüngerschaft. Wir erleben, dass Gäste zum Gottesdienst kommen, wir erleben, dass Menschen sich bekehren, wir erleben, dass Menschen sich taufen lassen, aber wir erleben ehrlicherweise auch, dass Menschen die Gemeinde wieder verlassen, weil keiner nach ihnen geschaut hat, weil sie vergessen wurden, weil sie verletzt wurden, weil ihnen niemand beigebracht hat, dass Glauben auch vielleicht mal eine Durststrecke bedeuten kann, dass Gott nicht jeden heilt. So, und das ist so eine Achillesferse, wo da ist zu viel evangelistische Leidenschaft in mir drin. Ich denke immer, lass uns um die Verlorenen kümmern. Aber als Kirche, als Gospel merken wir brauchen eine Lösung für Jüngerschaft. Sonst haben wir eine große Eingangstüre und eine große Ausgangstüre und sind Durchlauferhitzer, was auch nicht das ist, was Gott möchte. Und was mich so ein bisschen entspannt hat, habe ich immer so ein bisschen gesträubt gegen diese ganzen Kurse, weil ich immer das Gefühl hatte, da ist viel Wissen dabei, da ist auch viel Lehre dabei, aber am Ende ist so eine Einbahnstraße. So, du hast einen guten Lehrer, aber was am Ende ankommt und umgesetzt wird, das kannst du auch nicht garantiert wissen. Und was mich ein bisschen entspannt hat, ist Andy Stanley zu lesen, Pastor aus Amerika, der hat gesagt, ich habe keine Untersuchung gemacht, aber so eine subjektive Umfrage. Ich habe über viele Jahre immer wieder Menschen gefragt, was hat dir geholfen, im Glauben zu wachsen? Als offene Frage. Was hat dir geholfen, da zu stehen, wo du heute stehst? Und er sagt, über die Zeit waren es immer wieder dieselben 6 Antworten. Und diese 6 Antworten möchte ich gerne einmal mit euch durchgehen, um zu verstehen, dass Jüngerschaft so viel mehr ist als ein Alpha, ein Beta und ein Gamma-Kurs. Das auch, aber nicht nur. Uns vielleicht auch so ein bisschen von dem schlechten Gewissen zu befreien. Wir wären schlechte Hirten, wir würden uns nicht um Menschen kümmern. Sondern zu sehen, Jüngerschaft ist so vielfältig und komplex und passiert an so vielen Stellen, wo wir es gar nicht wahrnehmen, dass es passiert. Das Erste, was immer wieder genannt wurde, was hat dir geholfen, im Glauben zu wachsen? Eine Antwort, die Menschen immer wieder genannt haben, sind lebensverändernde Predigten. Lebensverändernde Predigten. Was wir als Gospelhaus immer wieder erleben, Bayern, katholisch, evangelisch geprägt, es gibt kaum Menschen, die nicht an Gott glauben, die noch nie in der Kirche waren, die nicht als Kind getauft wurden. Aber ganz viele Menschen sagen, ja, ich bin getauft worden als Kind, vielleicht auch noch konfirmiert worden, aber irgendwann bin ich dann, ich glaube, da gibt's was, ich glaube, da gibt's einen Gott, aber mit der Institution Kirche habe ich irgendwie keinen Zugang, das gibt mir nichts. Und dann bin ich irgendwann ins Gospelhaus gekommen und habe eine Predigt gehört, die in mein Herz reingesprochen hat, die was ausgelöst hat. Ich habe gedacht, woher weiß der das? Das ist genau die Frage, die ich mir diese Woche gestellt habe. Und, so. Und das ist das, was der Heilige Geist macht, eine prophetische Salbung in der Predigt, in das Leben von Menschen reinzusprechen, in Situationen, die wir gar nicht kennen. Und es gibt Menschen, die sagen, ich war zu Hause im Wohnzimmer, vom Fernseher gesessen und bin irgendwann bei Joyce Meyer hängen geblieben. Oder bei Leo Bigger vom ICF. Oder aktuell erleben wir immer wieder, dass junge Menschen durch Instagram scrollen und über ein Bibelvers stolpern, geistlich auf der Suche sind. Wir haben eine Kirche in Hannover, die wurde vor 3 Jahren gegründet, Lifehouse Hannover. Und die machen viel Insta-Werbung, also bezahlte Werbung. Und sie erleben, dass Menschen über Instagram in die Kirche kommen, nicht von anderen Kirchen, sondern Menschen, die geistlich auf der Suche waren. Und die Antwort, warum ist es so? Die Antwort ist, weil der Algorithmus von Instagram weiß, was Menschen beschäftigt. Ich weiß nicht, wer bei euch auf Instagram ist, aber wenn du bei Instagram dreimal auf ein Brautkleid geklickt hast, kommen nur noch Brautkleider. Wenn du dreimal nach dem Urlaub geschaut hast, kommen nur noch Urlaube. Wenn du dreimal nach dem Bibelvers geklickt hast, kommen nur noch so. Und dann nehmen sie Geld in die Hand, schalten Werbung, zielgerichtet. Junge Menschen, Umkreis Hannover, geistlich auf der Suche, sag ich jetzt mal, spirituell offen. Und dann kommen die Werbung und die kommen in die Kirche, weil sie irgendwo Gottes Wort begegnet sind, im Internet oder in der Kirche. Und da fängt Jüngerschaft schon an. Und da geht es nicht nur um Bekehrung. Wir predigen über Ehe, wir predigen über Finanzen, wir predigen über den Heiligen Geist, wir predigen über Charakterentwicklung. Wir predigen über ersten Römerbrief, Römerbrief Kapitel 1, so rum. Und es spricht Menschen in ihr Herz. Und deine Predigt ist Jüngerschaft. Nicht jedes Mal für jede Person im selben Maße, aber deine Predigt formt Menschen. Deine Predigt hilft Menschen, in ihrem Glauben zu wachsen. Das muss nicht zwingend ein Kurs am Mittwochabend sein. Es muss nicht zwingend ein Kurs sein, wo wir in Reihen sitzen mit einem Tisch und einem Block. Kann es auch sein. Aber jeden Sonntagmorgen, wenn wir predigen, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, helfen wir Menschen, im Glauben zu wachsen. Paulus schreibt, also kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Die Frage, wenn wir predigen, ist immer, was möchten wir, dass die Zuhörer verstehen oder was möchten wir, dass die Zuhörer tun? Manchmal predigen wir so verkopft, dass wir nur Theologie predigen. Aber am Ende der Pfingstpredigt, als die Menschen vom Heiligen Geist ergriffen waren, haben sie Petrus angeschaut und gesagt, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und dann kam das Entscheidende. Tut Buße, lasst euch taufen. So, die Jüngerschaft war nicht nur das Hören des Wortes, sondern das Tun des Wortes. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du predigst, bleib nicht bei der Wahrheit stehen, bei dem, was die Bibel sagt, sondern helf Menschen zu transportieren, zu transferieren in ihr Leben, in zwei Ebenen. Was sollen sie tun oder was sollen sie verstehen? Wo soll sich ihr Mindset verändern, ihr Gottesbild, ihr Umgang mit Leid, ihr Glaubenslevel? Oder was sollen sie ganz konkret tun, ganz praktisch? Und es hilft Menschen, in dem Glauben zu wachsen. Zweiter Gedanke, was hilft dir oder was hat dir geholfen, im Glauben zu wachsen? Zweite Antwort, geistliche Übungen. Beten, Bibel lesen, Fasten und so weiter. Ganz, ganz old school. Im Matthäus-Evangelium am Ende der Bergpredigt heißt es dreimal, und dein Vater im Himmel, der ins Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und dein Vater im Himmel, der ins Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, im Himmel, wird dich dafür belohnen. Jesus zählt drei geistliche Übungen auf, die für einen Juden normal waren, transportiert sie in den neuen Bund, und sagt, am Ende ist nicht die Übung, sondern die Herzenshaltung hinter der Übung. Du kannst beten und es bewirkt nichts. Und du kannst beten und es gefällt deinem Vater im Himmel. Du kannst fasten und es ist eine religiöse Übung. Oder du kannst fasten und es bringt dich geistig voran. Und das sind die drei geistigen Übungen, die Jesus nennt. Beten, fasten und Almosen geben. Großzügig sein. Und ich glaube, dass wir als Kirche, wir zumindest, wieder besser werden müssen, Menschen das ABC des Glaubens beizubringen. Wie lese ich meine Bibel? Wo setze ich mich hin? Wie lange lese ich die Bibel? Und da gibt es kein richtig und falsch, aber jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Zugang. Und nur vom Gottesdienstbesuch alleine kannst du dich dauerhaft auch nicht ernähren. So gut können wir gar nicht predigen. Irgendwann musst du in die Lage kommen, dass du wie ein Kind, ein Baby wird gefüttert, aber irgendwann sollte das Kind groß genug sein. Unsere Kinder, jetzt die Teenager, die wissen, wo der Kühlschrank ist, die wissen, wo die Mikrowelle ist, aber irgendwann kommt ein Alter, da musst du dich selber bedienen. Und wenn du das nicht kannst, musst du immer warten, bis Papa und Mama dich füttert. Ist auf Dauer auch nicht gesund. So, es braucht beides. So, und wir müssen Menschen beibringen, wie lese ich die Bibel, wie bete ich, wie gebe ich. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, den werde ich über vieles setzen. Und wer den Kontext von diesem Bibelvers liest, der stellt fest, beim Kleinen geht es um Geld. Für mich als Pastor im Umgang mit Menschen, ich denke mir, also wenn jemand seinen Zehnten gibt, ist es schon ganz weit oben angekommen. Da hat er schon viel gelernt. Da hat eine lange Reise hinter sich. Also, wir trauen uns ja fast schon nicht mehr über den Zehnten zu sprechen. Eine Spende wäre ja auch schon gut. 20 Euro, 50 Euro. Muss ja nicht gleich der Zehnte sein, muss auch nicht die Erstlingsgabe sein. So. Aber Jesus sagt, das ist nicht das Ende der Karriere, das ist der Anfang. Das sind die Basics. Wenn du im Kleinen nicht treu bist, wie soll ich dich über das wirklich Wichtige setzen? Was ist das wirklich Wichtige im Reich Gottes? Menschen. So, wenn du schon mit dem Euro nicht gut umgehen kannst, wie soll ich dir Menschen anvertrauen? So, und das ist eine Herausforderung, Menschen an die Hand zu nehmen. Dann merken wir, das kann durch die Predigt gelingen, aber manches muss im 1:1, manches muss in der Kleingruppe, da muss man mal nachfragen. Und es ist gar nicht so einfach als Pastor. Darf ich mal fragen, wie du es mit dem Fasten hältst? Darf ich mal fragen, wie du mit deinen Finanzen umgehst, jetzt wo du einen Ausbildungslohn... Also, und das ist ein schmales Grat. Wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, wir wollen nicht das Geld der Menschen. Aber Jesus sagt, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und es ist wahr, ich dachte immer, das ist andersrum. Wo mein Herz ist, dort fließt mein Schatz rein. Das ist auch wahr. Wenn ich eine Leidenschaft fürs Angeln habe, dann fließt mein Geld in die Angelausrüstung. Aber es ist auch wahr, dort wo dein Schatz ist, wird sich dein Herz hinbewegen. Ich hatte vor 20 Jahren mal ein paar Aktien gekauft, bin dann wieder ausgestiegen, 0 auf 0. So, das hat mich davor nicht interessiert, hat mich danach nicht interessiert. Aber in der Phase, wo ich sie hatte, hat es mich interessiert, weil da mein Geld drin war. Als ich noch kein Haus hatte, war mir die Heizung egal. War mir auch die Dichtung der Fenster egal. War mir auch die Isolierung war mir egal. Aber jetzt, wo es mein Haus ist, muss ich mich drum kümmern. Als ich kein Auto hatte, war es mir egal. Jetzt habe ich ein Auto, wo mein Schatz ist, ist auch mein Herz. Und es ist eine Herausforderung, Menschen in diese geistlichen Disziplinen reinzuführen. Beten, Bibel lesen, Fasten. Ich glaube, beim Fasten, was lernen wir beim Fasten? Wir lernen zu verzichten. Wir lernen, etwas zu geben oder etwas zu opfern, das uns wichtig ist, um etwas zu bekommen, das uns noch wichtiger ist. Und ich glaube, wer das Prinzip beim Fasten verstanden hat, kann es auch auf andere Dinge übertragen. Beim Zehnten ist genauso, wir verzichten auf etwas, das uns wichtig ist, um etwas zu empfangen, das uns noch wichtiger ist. Und die Frucht von Geben ist nicht immer reich werden, sondern Geben ist seliger als Nehmen. Es macht glücklich, es entlastet unser Herz. Und ich habe für uns verstanden, lieber 90% mit Gottes Segen als 100% ohne Gottes Segen. Wir lernen Verzicht, wenn wir über Sexualität nachdenken. Es kostet was, auf Sex vor der Ehe zu verzichten, aber es ist eine Belohnung drauf, wenn wir warten, bis der richtige Rahmen gesetzt ist. Und wo sollen Menschen das lernen, dieses Prinzip von... So, und da hängt alles mit allem zusammen und will dir Mut machen. Wie funktioniert Jüngerschaft? Einmal durch die Verkündigung des Wort Gottes in jeglicher Form, aber auch indem wir Menschen helfen, geistliche Disziplinen zu entwickeln. Und es ist gar nicht so einfach, eine Fastenwoche mal zu machen, mal einen Bibelleseplan als Kirche zu, da seid ihr kreativ. In einem 1:1 Menschen zu fragen, wie betest du? Hat dir schon mal jemand beigebracht, wie man betet? Also all diese Themen. Dritter Gedanke, dritte Antwort, persönliche Mitarbeit. Persönliche Mitarbeit. Ich habe erzählt, ich war als Teenager bei den Rangern. Ich hatte ein Herz für die Verlorenen und hatte dann als 16-Jähriger die Idee, ein Schnuppercamp zu machen, wo wir Kinder einladen von Familien, die nicht Teil der Gemeinde sind. Mein Pastor hat am Anfang gesagt, großartig, machen wir, und hat dann später gemerkt, dass er in seinem Terminkalender gar keinen Platz hat und musste absagen. Ich war echt enttäuscht, ich war traurig, ich war wütend. Es war überhaupt nicht seine Schuld, aber ich konnte damit nicht umgehen. Hab am Ende mich entschieden, wir machen es trotzdem. Hab meinen Kumpel gefragt, der war auch 16 Jahre alt, hättest du Bock, mit mir ein Schnuppercamp zu organisieren? Haben wir gesagt, jo, machen wir. Haben wir überlegt, wo kommen jetzt die Kinder her? Wie laden wir die ein? Und da hatten wir die Idee, damals gab es in den Zeitungen diese Minimarktanzeigen, also so zu verschenken, zu verkaufen, gebrauchte Fahrräder. Und da gab es die Rubrik Verschiedenes. Und da haben wir eine Annonce reingesetzt, Schnuppercamp für Kinder von 9 bis 14, so und so, Datum, Anmeldung, Telefonnummer. Und da haben sich Menschen gemeldet, um ihre Kinder anzumelden, ohne zu wissen, dass wir noch gar nicht volljährig sind. Irgendwann hatten wir so Mitte 20 Kinder zusammen, einen Teil von der Kirche, 10, 15 von außerhalb. Und meine Eltern haben realisiert, die machen das wirklich. und habe festgestellt, da gab es noch kein Handy, da gab es gar nichts. So 1996, ich war verantwortlich für das Camp als Leiter. Ich war für die Andachten verantwortlich. Mein 16-jähriger Freund hat die Bastelarbeiten und die Spiele übernommen. Und mein 14-jähriger Bruder war fürs Kochen verantwortlich am offenen Feuer für 30 Kinder. Und wir waren zu naiv zu denken, dass es eine gute Idee ist. Mitten im Wald, im Niemandswald. Und dann sagt meine Mama, ich glaube, da muss einer mit. Mein Papa ist Lehrer, es waren Schulferien, so wurde mein Papa verdonnert, da mitzugehen. Aber wir haben das Camp geleitet. So, jetzt gar nicht um meinen Ruhm. Wenn du mich fragst, was hat dir geholfen, im Glauben zu wachsen? Was hat dir geholfen, in deiner Berufung dich zu entwickeln? Genau diese Geschichten. Was haben wir gebetet, dass sich Kinder anmelden? Was haben wir gebetet, dass das Wetter hält? Was haben wir gebetet, bevor wir gepredigt haben? Was haben wir gebetet, bevor wir einen Bekehrungsaufruf gemacht haben? Was haben wir darauf vertraut, dass Gott irgendwie gnädig ist? So, und wenn du deine Geschichte anschaust, so viele Dinge haben wir gelernt, indem wir Menschen hatten, die uns was zugetraut haben. Oder indem wir einfach ins kalte Wasser gesprungen sind und gehofft haben, dass es funktioniert. So, wo ist der Glaube entstanden für diesen Umbau von unserem Gemeindezentrum, wo wir über 1 Million Schulden machen mussten? Der ist gewachsen in jungen Jahren, wo die Kirche noch klein war, wo wir für 1.000 Euro vertraut haben, wo wir für 5.000 Euro vertraut haben und so, wo wir im Kleinen treu waren. Und will dir Mut machen, Menschen nicht ins kalte Wasser zu werfen, aber Menschen was zuzutrauen. Ich bin am meisten gewachsen bei den Andachten, die ich selber vorbereiten musste. Ich habe 1000 Predigten wahrscheinlich in meinem Leben gehört als Kind und so weiter. Aber am meisten haben mich vorangebracht die Offenbarungen aus der Bibel, wo ich selber nachgegraben habe, wo der Heilige Geist was offenbart hat beim Vorbereiten von einer Andacht für ein paar Ranger Kids. Und das ist Jüngerschaft. Und alles, was ich will, ist, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen. Dass wir sagen, Predigen ist für die Gläubigen und das andere ist Evangelisieren auf der Straße. Und wenn es am Mittwoch stattfindet, ist es Jüngerschaft. Das ist viel ganzheitlicher. Wenn wir das Leben von Jesus mit seinen Jüngern anschauen, die haben gelernt, als Jesus mit den Massen unterwegs war, und die haben gelernt, als Jesus am Lagerfeuer mit ihnen noch ein Gleichnis durchgegangen ist. Die haben gelernt, indem Jesus gepredigt hat, und die haben gelernt, indem sie gesehen haben, wie Jesus mit Menschen umgeht. Mit dem blinden Bartimäus, wie er sich Zeit nimmt, wie er den ganzen Gottesdienst unterbricht, weil ein Gelähmter von oben herabgelassen wurde. All das hat sie in ihrem Glauben vorangebracht. Und dann sagt Jesus, jetzt seid ihr dran. Und hat sie ausgesandt, 2 und 2. Und dann sind sie wieder zurückgekommen. Und es war eine Katastrophe. Nicht alles hat gut geklappt. Und Jesus sagt, macht nichts, geht nochmal. Und so haben sie gelernt, Stück für Stück. Und will dir Mut machen, Jüngerschaft passiert dort, wo wir Menschen was zutrauen, wo wir Menschen was ausprobieren lassen. In der Geschichte von der Speisung der 5000 schickt Jesus, wenn es richtig im Kopf habe, seine Jünger los. Sie kommen zurück und sagen, alles was wir haben, sind 5 Brote und 2 Fische. Und dann sagt Jesus, was sollen wir tun? Und da heißt es, Vers 6, dies sagte er aber, um sie zu prüfen. Er selbst wusste ja schon, was er tun wollte. Was für ein genialer Jüngerschaftsprozess. Jesus wusste schon, was die Antwort war. Jesus wusste schon, was er machen würde. Aber ihn hat interessiert, was würden die Jünger tun? Und er tat es nicht, um sie zu prüfen, damit sie versagen und durchfallen, sondern um sie zu prüfen, damit sie was lernen, damit sie was verstehen. Jesus hätte die Antwort vorgeben können, aber er gibt ihnen die Chance, einen Lernprozess. Jesus ruft Mose und sagt, geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Und Mose war komplett überfordert. Mose sagt, wer bin ich? Wer bin ich? Vielleicht kennst du die Situation in deinem Leben. Wer bin ich, eine Gemeinde zu gründen in der Halle? Wer bin ich zu predigen? Wer bin ich, Dämonen auszutreiben? Wer bin ich, um eine Jüngerschaftsgruppe in Leben zu rufen? Jesus sagt, geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Moses sagt, wer bin ich? Und die Antwort von Jesus ist, von Gott war, ich bin mit dir. Kennt ihr das in der Schule, wenn der Lehrer drunter schreibt, Thema verfehlt? Also richtige Antwort, aber falsch. Nee, war nicht gefragt. Mose sagt, wer bin ich? Und Gott sagt, ich bin mit dir. Und Mose denkt sich, Das war nicht meine Frage. Was Mose sich gewünscht hat, du bist der Beste, du bist der Coolste, du hast studiert, du hast eine Ausbildung, du warst Fischer. Gott sagt, darum geht es gar nicht. Wer du bist, ist gar nicht entscheidend. Alles, was entscheidend ist, dass ich mit dir bin. So, und das gilt für dich, das gilt aber auch für deinen Teenager in deiner Gemeinde. Es gilt für den frisch Bekehrten in deiner Gemeinde. Entscheidend ist nicht, was er kann, was er ist, welche Ausbildung, welche Kompetenz, welches Netzwerk. Entscheidend ist die Frage, ist Gott mit ihm oder nicht? Und Mose sagt, okay, wenn alles, was ich habe, die Tatsache ist, dass du mit mir bist, dann gestatte mir eine Frage. Wer bist du? Wer bist du? Und auf einmal fängt Mose an, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Wer ist eigentlich Gott? Und Gott sagt, ich bin der, ich bin. Mich kannst du nicht in eine Box reinpacken. Ich bin Jahwe Rapha, der Herr, dein Arzt. Ich bin Jahwe Jireh. Ich bin Jahwe Zebaoth, der Herr, der Herrscher. Wenn du einen Arzt brauchst, bin ich ein Arzt. Wenn du einen Ermutiger brauchst, bin ich ein Ermutiger. Wenn du einen Trost brauchst, bin ich ein Tröster. Ich bin der, ich bin. Und das ist, was Menschen erleben, wenn sie anfangen, mit Gott übers Wasser zu gehen. Dass sie auf einmal sich von Gott abhängig machen müssen und Gott erleben in einer Art und Weise, wie sie ihn sonst nie leben würden. Das lernst du nicht in einem Klassenraum, in dem du ein Buch liest. Das lernst du, indem du unterwegs bist und dich von Gott abhängig machst. Und ich will dir Mut machen, Menschen ein Hero-Maker zu sein. Ein Hero-Maker zu sein. Das Reich Gottes braucht nicht so sehr Helden, wie es Heldenmacher braucht. Barnabas war so ein Heldenmacher. Ohne Barnabas gäbe es keinen Paulus. Sondern wir brauchen geistliche Väter und geistliche Mütter, die Menschen vertrauen, die Menschen was zutrauen. Ich bin dankbar für Menschen in meinem Leben, die mir was zugetraut haben. Wir haben vor ein paar Jahren einen Kontakt bekommen zu einem Pastor aus Australien. Haben tatsächlich dann mal eine Studienreise gemacht, ihn in Melbourne besucht und mein Englisch war so lala. Und die hatten immer unter der Woche so eine kleine Chapel, so eine kleine Andacht für ein paar Mitarbeiter. Und er sagt, wenn du schon da bist, willst du nicht ein paar Gedanken teilen? Und mein erster Gedanke war, mein Englisch ist so grottig, das ist unmöglich. Aber gleichzeitig habe ich verstanden, als junger Pastor, Wachstum passiert außerhalb der Komfortzone. Jeder von uns hat eine Komfortzone, da fühlen wir uns sicher, aber es ist nicht der Ort, wo Wachstum passiert. Du kannst dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, wenn du dich immer in deiner Komfortzone bewegst, wird da nichts passieren. Du brauchst den Mut, aus deiner Komfortzone rauszutreten, in deine Wachstumszone, wo du herausgefordert wirst. Und ich glaube, über der Wachstumszone gibt es so eine Grace Zone, so eine Gnadenzone. Ich glaube, es gibt auch eine Death Zone, wo es gefährlich wird, wo wir in Burnout, wo andere Geschichten und so. Aber ich glaube, dass in dieser Grace Zone, wo wir uns in Bereiche reingeben, wo wir uns von Gott abhängig machen. Und wir waren da in Melbourne und ich habe nicht verstanden, sein kleiner Treu und Gott will ich über mehr setzen. Und ich wollte wachsen und habe meine erste Andacht mit Englisch auf 5 Minuten, 10 Minuten, ein paar Sätze zusammen gestammelt. Aber es war der erste Schritt, anzufangen, auf Englisch vor Menschen zu sprechen. Das nächste Mal, wo ich dort war, habe ich die Kollektenrede machen dürfen. Ein Jahr drauf habe ich das erste Mal auf Englisch gepredigt. Im Herbst war ich in Afrika, Missionare besuchen, 5 Predigten auf Englisch. Hammer vor 2.000, 3.000 Leuten. Afrika ist anders. So, aber wo hat es angefangen? Beim ersten Mal diesen Mut zu haben, aus der Komfortzone auszutreten und darauf zu vertrauen, dass Gott irgendwie Gnade schenkt. War vor ein paar Wochen in Tschechien, auch spannend, ein paar Sessions Deutsch, ein paar Sessions Englisch. So, und das Gleiche, was bei mir passiert ist, passiert bei dir und in deiner Gemeinde auch, wo wir Menschen erlauben, ihre Gaben auszuprobieren. Und ich glaube, die Herausforderung ist, wir machen das mit unseren jungen Leuten, wir nennen das Teens Power. Alle 6 Wochen dürfen die Teenies im Gottesdienst mitarbeiten, wo immer sie wollen, im Kindergottesdienst, in der Moderation, im Worship-Team, unabhängig davon, ob sie es können oder nicht, einfach um ihnen die Angst zu nehmen. Und wir haben festgestellt, es gibt so einen schmalen Grat, wenn du zu spät dran bist, haben sie keinen Bock mehr. Wenn sie zu alt sind, sind sie schon zu cool, um im Kindergottesdienst mitzumachen. Wenn sie zu alt sind, dann schämen sie sich, vor Menschen zu singen. Wenn sie zu alt sind, dann sind sie zu cool, um am Beamer zu sitzen. So. Wenn sie zu jung sind, dann können sie es halt noch nicht wirklich gut. Aber wir haben gelernt, wir müssen es ihnen erlauben, mitzuarbeiten in der Phase, wo sie noch Freude dran haben, auch wenn sie es noch nicht wirklich können. Wenn wir warten, bis sie es können, wollen sie nicht mehr. Weil dann ist es nicht mehr cool. Und ich will euch Mut machen. Und ein Jung geht ja jetzt nicht nur Jung im Alter, Jung im Glauben, Menschen damit reinzunehmen. Vierte Antwort: Was hat dir geholfen, im Glauben zu wachsen? Gottgeführte Begegnungen oder gottgeführte Beziehungen. Ich kenne dein Leben nicht, aber wenn ich mein Leben anschaue, dann kann ich dir 3, 4, 5, 6, 7 Menschen sagen, die signifikant Anteil daran haben, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin. Das sind meine Eltern, das ist mein erster Pastor, das ist James Rose, das ist unser Coach aus Australien. Das sind Menschen, die als geistliche Väter was in mir gesehen haben, mich ermutigt haben, die Vorbild waren. So, wir haben über Barnabas gesprochen in der Bibel. So, und ich hoffe, dass du solche Menschen in deinem Leben hast, und ich wünsche, dass du so eine Person wirst für andere Menschen, aber nicht nur du, sondern Menschen deiner Gemeinde. Wir lieben jedes Mal, wenn Menschen ihre Taufstory erzählen und sie berichten von den Personen, die sie in die Gemeinde eingeladen haben, von den Personen, die als erstes auf sie zugegangen sind, von der Person, wo sie in der Kleingruppe waren, von der Person, die die Eheseelsorge gemacht hat oder was auch immer. Und das muss nicht immer jemand sein, der 30 Jahre gläubig ist, aber manchmal ist es eine Oma, Mama ist der Nachbar, Mama ist der Jugendleiter, Mama ist der Kleingruppenleiter. Aber was hilft Menschen im Glauben zu wachsen? Mit den richtigen Menschen in Kontakt zu kommen. Eisen wird durch Eisen geschärft. Und da merken wir, wir sagen bei uns, Menschen entwickeln sich besser in Kreisen als in Reihen. Es ist cool, im Gottesdienst zu sitzen, auf die Halbplatze des Vordermanns zu schauen, ist gut, aber es passiert was anderes, wenn wir im Kreis sind, uns in die Augen schauen. Und es passiert in Kleingruppen, das passiert bei Mentoring, nenn es wie du es möchtest, es passiert am Esstisch, am Kaffeetisch, es passiert da draußen auf dem Parkplatz. Und wir alle lieben solche Konferenzen. Wir hoffen, dass der Sprecher auch was zu sagen hat, aber wir lieben diese Konferenzen, weil wir abends noch zusammensitzen können mit Menschen, die wir mögen, die uns ermutigen. Und da passiert was. Ich habe es als junger Pastor geliebt, auf Konferenzen zu gehen, unabhängig vom Gastsprecher, sondern ich wollte bei den Menschen dabei sein, die meine Vorbilder waren, die geistliche Väter sind. Und es passiert in deiner Gemeinde, überall dort, wo wir einen Rahmen schaffen, wo Menschen in Kreisen sitzen und nicht in Reihen. In der Kleingruppe, im Jugendtreff, am Wohnzimmer, im Esstisch, im 1:1. Und das ist Jüngerschaft. Und wir brauchen alle Formen von Jüngerschaft. Wir brauchen die Verkündigung des Wortes Gottes. Wir brauchen geistliche Disziplinen. Wir brauchen die Möglichkeit, mitzuarbeiten, Berufung zu entfalten. Wir brauchen auch die Möglichkeiten, wo wir uns in die Augen schauen. Wo wir fragen, wie geht's dir? Was macht dein Hamster? Wie war die Schulprüfung deiner Tochter? Wie geht's deinem Schwiegervater? Und wir brauchen Menschen, die in dieser Phase für uns da sind. Und da springen wir schon in die nächste Phase. Weichenstellende Lebensumstände. Das ist ein bisschen ein sperriger Begriff. Versucht zu erklären, was ich meine. Fünfte Antwort war: Was hat dir geholfen, im Glauben zu wachsen? Und Menschen haben geantwortet: Weichenstellende Lebensumstände. Zum Glück nicht so oft, aber hin und wieder gehen Menschen durch Lebensphasen, die signifikant sind und massiv Einfluss auf die Zukunft ihres Lebens haben. Im Guten wie im Schlechten. Die Geburt von einem Kind kann alles verändern. Und unabhängig, ob der Mann oder die Frau jetzt von der Arbeit zu Hause bleibt, aber du warst Singles, du hattest deine Hobbys, du hattest deine Sportmannschaft, du hast geheiratet, bekommst ein Kind und auf einmal musst du dir einen komplett neuen Freundeskreis aufbauen. Auf einmal bist du für ein Lebewesen verantwortlich. Auf einmal machst du dir andere Gedanken, wie du die vorher gemacht hast. Und Menschen in der Regel sind offen für den Glauben, wenn Lebensumbrüche in ihrem Leben passieren. Das kann eine Scheidung sein, das kann eine Krebsdiagnose sein, das kann der Jobverlust sein, das kann aber auch eine Hochzeit sein. Eine neue Person tritt in dein Leben und auf einmal öffnest du dich für Dinge, die du vorher nie gemacht hättest. Frauen fangen an, zum Fußballplatz zu gehen, Männer gehen zum Ballett, weil eine neue Person ins Leben. Menschen kommen zum Gottesdienst, weil der Ehepartner sich das wünscht. So, und manchmal gehen Menschen durch eine Midlife-Crisis durch und manchmal sind es weichenstellende Lebensumstände, die können wir nicht kreieren. Wir organisieren ja keine Hochzeit, wir machen auch keine Krebsdiagnose, wir kündigen auch niemanden, dass in Arbeitslosigkeit fällt. Aber junge Menschen gehen zum Studium, verlassen ihre Heimatstadt. Das ist ein einschneidendes Lebensereignis. Und wenn Menschen dann sagen, dann bin ich umgezogen und im Studium habe ich jemanden kennengelernt, der an Jesus geglaubt hat. Und wenn du mich fragst, was hat dir geholfen, im Glauben zu wachsen, dann war es dieser Moment, diese Person, die Lebensumstände. So, und der letzte Gedanke, Gottmomente. Gottmomente. Manchmal sind es, was hat dir geholfen, im Glauben zu wachsen? Manchmal ist der Moment im Wald, wo du dich auf die Bank gesetzt hast und das Gefühl hattest, Gott ist da. Manchmal ist eine Konferenz, wo du die besucht hattest und der Heilige Geist hat so tief in dein Leben reingesprochen, dass du deinen Job gekündigt hast und eine Gemeinde gegründet. Manchmal ist eine Jugendfreizeit gewesen, wo du beim Aufruf nach vorne gekommen bist, dir die Tränen kamen. Manchmal ist ein prophetisches Wort, wo du denkst, woher weiß die Person das? Und es sind Dinge, die können wir nicht kreieren, aber die passieren. Die passieren am Sonntagmorgen, die passieren in der Kleingruppe, die passieren, wenn Menschen die Bibel lesen. Und das ist auch Jüngerschaft. Das ist auch Jüngerschaft. Ich habe vor einigen Wochen über die Geschichte vom verlorenen Sohn gepredigt, über diese Szene, wo er zurückkommt zu seinem Vater, in seinem Herzen sich vorgenommen hat, zu sagen, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und der Background vom jüdischen Kontext ist, dass es gab so eine sogenannte Kesasa-Zeremonie, wenn Kinder, wenn Familienangehörige Schande über die Familie gebracht haben. Da hat sich die Familie versammelt, hat einen Tonkrug genommen und hat den Tonkrug vor deren Augen auf den Boden geworfen, der Person in die Augen geschaut und sagt, wie der der Tonkrug zerbrochen ist, so ist die Beziehung zwischen mir und dir zerbrochen, irreparabel. Wenn Menschen Schande über die Familie gebracht haben. Und der Sohn wusste, wenn ich zurückkomme, was mich erwartet, ich habe das Erbe meines Vaters verbracht mit Huren. Und er wusste, was mich erwartet zu Hause ist, die Kesasa-Zeremonie, die Familie wird sich versammeln, der Tonkrug wird zerbrochen, mir wird in die Augen geschaut werden und wird gesagt werden, so wie dieser Tonkrug zerbrochen ist, so ist die Beziehung zwischen mir und dir, zwischen uns und dir zerbrochen, irreparabel. Und der Sohn sagt, das Beste, was mir passieren kann, ist, sein Vater, mach mich wenigstens zu einem deiner Tagelöhner. Und er kommt zurück und ihr kennt die Szene, der Vater läuft ihm entgegen. Er nimmt ihn um den Arm, er drückt ihn, er stellt ihn wieder her. Und der Vater ist ein Bild auf Gott, der Zerbrochenes wiederherstellt. Es gibt im Japanischen die sogenannte Kintsugi-Technik. Vielleicht noch nie gehört, aber schon mal gesehen. Wir haben ein Bild dabei. In der Kintsugi-Technik wird ein zerbrochener Krug wieder zusammengesetzt zu einem Kunstwerk. Und überall dort, wo die Risse waren, wird es mit Gold versiegelt und der Tonkrug sieht danach schöner aus, als er jemals war. Der Tonkrug ist danach wertvoller, als er jemals war. Und das ist, was unser Vater im Himmel macht. Unser Vater im Himmel nimmt zerbrochene Herzen, zerbrochene Leben und er stellt sie wieder her und er macht sie schöner und wertvoller, als sie jemals waren. Und was wir alle brauchen in unserem Leben, ist diesen Vater im Himmel, der uns entgegenläuft, uns in die Arme nimmt, uns küsst und herzt, uns Zerbrochenes wiederherstellt. Es gibt einen Videoclip, haben mit dabei, werden wir gleich anschauen. Derek Redmond war ein Leichtathlet, der bei den Olympischen Sommerspielen 1992 als einer der Favoriten auf Gold beim 400-Meter-Lauf angetreten ist. Im Halbfinale ist sein Muskel im Oberschenkel gerissen und er ist gestürzt. Und ist mit den letzten Kräften ins Ziel gehumpelt. Und sein Vater, der sein Trainer war, kommt von der Tribüne, hilft ihm auf und trägt ihn, begleitet ihn ins Ziellinie. Ich möchte einladen, dieses Video anzuschauen und zu verstehen, dass das, was Gott für dich und für mich macht, wenn wir fallen, kommt Gott an unsere Seite und hilft uns wieder auf. Wir alle gehen von Zeit zu Zeit durch Phasen durch in unserem Leben, wo wir einfach einen Vater an unserer Seite brauchen. Und es gibt Menschen, die hatten keinen leiblichen Vater, den sie kennenlernen durften. Es gibt Menschen, die hatten einen leiblichen Vater, der war aber nicht für sie da. Es gibt eine Sehnsucht in Menschen, den Vater an der Seite zu haben. Ich habe über diese Stelle verlorener Sohn gepredigt, wir haben dieses Video gezeigt in Schwäbisch Hall. Und hinten links saß ein Mann, der während dem Video geschluchzt hat wie ein Kind. Wir haben einen Aufruf gemacht, um für Menschen zu beten durch eine schwere Zeit. Und er kommt nach vorne und ich gehe auf ihn zu, um für ihn zu beten. Und der Heilige Geist sagt mir, frag ihn einfach, ob du ihn in den Arm nehmen darfst. Ich gehe auf ihn zu und sage, Entschuldigung, wir kennen uns nicht, aber wäre es okay, wenn ich dich in den Arm nehme? Er sagt, ja. Für die nächsten 5 Minuten, erwachsener Mann, 10 Jahre älter als ich, lag er mir in den Arm und hat geweint wie ein Kind. Einen Bekehrungsaufruf gemacht und hat seine Hand gehoben. Er sagt, ich habe meine Tochter verloren. Zu Hause kann ich nicht weinen, aber hierher kommt, es tut mir so gut. Gott-Momente. Wisst ihr, Jüngerschaft ist so vielfältig. Jüngerschaft passiert, wo wir das Wort Gottes verkündigen. Jüngerschaft passiert, wo wir Menschen geistliche Übungen beibringen. Jüngerschaft passiert, wo wir Menschen erlauben, sich auszuprobieren. Jüngerschaft passiert, wo Menschen anderen Menschen begegnen. Geistliche Vaterschaft passiert und Mutterschaft. Jüngerschaft passiert, wo Menschen durch weichenstellende Lebensumstände gehen, die wir gar nicht kreieren können, aber die Gott nutzt, um sie auf eine andere Ebene. Und Jüngerschaft passiert, wo Menschen Gott-Momente erfahren. Und manche davon können wir vorbereiten und manche überraschen uns genauso. Aber alles ist Jüngerschaft. Und Gott hat dir eine Berufung gegeben als Apostel, als Evangelist, als Lehrer, als Hirte. Und ich will dir Mut machen, einfach in der Berufung, die Gott dir gegeben hat, zu gehen, andere Menschen um dich herum zu schauen, die andere Gaben haben und gemeinsam darauf zu vertrauen, dass Gott es gebraucht, damit Menschen im Glauben wachsen. Jüngerschaft ist viel mehr als ein Kurs. Jüngerschaft ist nicht nur Lehre. Jüngerschaft ist nicht Wissen, sondern Weisheit. Jüngerschaft ist nicht Information, sondern Transformation. Und es passiert in unseren Gemeinden an ganz, ganz vielen Stellen. Ich will einfach Mut machen, das zu tun, was ihr tut, es weiter zu tun und zu vertrauen, dass der Heilige Geist den Rest macht.